Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie also ganz herzlich zur ersten meiner Vorlesungen in diesem Wintersemester begrüßen. Ich gestehe, dass ich jetzt auch überrascht bin von der großen Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, die den Weg hierher gefunden haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Thema zu tun hat. Wenn ich genau darüber nachdenke, müsste ich eigentlich sagen, ich hoffe nicht. Ja? Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Anzahl der Studierenden an österreichischen Universitäten in diesem Wintersemester stark gestiegen ist. Vielleicht hat es auch damit zu tun, und das muss ich gleich aus auch bürokratischen Gründen irgendwie eruieren, dass sehr viele von Ihnen aus Interesse oder aus einer anderen Studienrichtung kommen und das im Rahmen eines Erweiterungskurriculums machen. Darf ich nur einen ersten Überblick zu bekommen fragen, wer von Ihnen studiert tatsächlich, sei es im Bachelorstudium, sei es im alten Diplomstudium, sei es im Master- oder Doktoratstudium, welcher Art auch immer, wer von Ihnen studiert tatsächlich Philosophie? Aha, das ist doch eine erkleckliche Mehrheit, das ist sehr erfreulich. Wer von Ihnen kommt aus einer anderen Studienrichtung und braucht das für das Erweiterungskurriculum Ethik? Das ist dann ungefähr, und der Rest ist sich verirrt, nehme ich an. Gut, das heißt also, ich kann ungefähr davon ausgehen, dass etwa ein Drittel tatsächlich das für das Erweiterungskurriculum macht, und das ist auch gut so. Ja, also ich sage, also ich bin natürlich im Prinzip froh über jeden Kollegen, jede Kollegin, die hier ist, aber ich sehe natürlich, dass das eine sehr unangenehme Situation ist. Ich werde mich bemühen, aber ich sage gleich, die Chancen sind gleich null, einen größeren Hörsaal zu finden, weil es gibt nur noch zwei Hörsäle, die größer sind wie dieser Hörsaal, nämlich der am Campus und das Auditorium Maximum. Die sind durchgängig sozusagen von den schon bekannten Großlehrveranstaltungen der Publizisten, Psychologen, Juristen belegt. Man hat einem Philosophen nicht mehr zugetraut, Großlehrveranstaltungen zu machen. Nicht? So, das ist das eine. Ich beginne vielleicht mit einigen allgemeinen Bemerkungen zu dieser Vorlesung. Das mag vielleicht auch die Situation hier ein bisschen entspannen. Die Vorlesung gehört einem neuen Lehrveranstaltungstyp an, der die Abkürzung hat, VOL. Wer das noch nicht bemerkt hat im Vorlesungsverzeichnis oder auch nicht darüber nachgedacht hat, was das bedeuten soll, irgendwas, wenn Sie sich gedacht haben, wird es schon bedeuten. Es bedeutet folgendes: VOL ist eine Vorlesung, das steht bei VO, plus Lektüre, dafür steht das L. Und unter Lektüre meint der Gesetzgeber, also in dem Fall die Curricularkommission, die diesen Lehrveranstaltungstypus kreiert hat, eigenständige Lektüre der Besucher dieser Lehrveranstaltung. Ja? Das heißt, es ist von allen Anfang an vorgesehen, dass das, was hier passiert, gleichsam der Grundstock ist, die Grundlinien, die Grundfragen, die vorgestellt werden, aber dass sie sich in selbstständiger Lektüre noch zusätzliche Informationen, Theorien, Problemstellungen aneignen. Diese zusätzliche Lektüre, also die Vorschläge dazu, finden Sie einerseits im Vorlesungsverzeichnis, im elektronischen Vorlesungsverzeichnis. Wenn Sie also hier auf diese Lehrveranstaltung gehen, werden Sie einen Button finden, weitere Informationen. Wenn Sie den anklicken, kommen Sie auf eine Kurzbeschreibung der Lehrveranstaltung und auf die empfohlene Literaturliste. Ich werde im Laufe der Vorlesung immer wieder darauf verweisen, drei Bücher sind namentlich empfohlen, werde heute noch kurz darauf eingehen. Das heißt also, Sie können auch, wenn Sie aus Platzgründen oder mangelnden Sauerstoff oder so nicht jedes Mal hierher kommen, das tatsächlich kompensieren durch eigenständige Lektüre. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Primärliteratur, also die Klassiker, die zu diesem Thema gearbeitet haben, von Augustinus bis Nietzsche, dass diese Primärliteratur in Auszügen zusammengestellt worden ist oder zusammengestellt wird, und es wird einen Reader geben, den Sie im Fakultas-Shop im neuen Institutsgebäude ab nächster Woche erwerben können, um ganz wenig Geld, sehr knapp kalkuliert. Das heißt also, auch hier haben Sie dann sozusagen die Möglichkeit, die Texte im Original zu studieren und zu lesen, und sozusagen, und ich werde sozusagen die Vorlesung auch anhand dieses Readers gestalten. Das heißt, der primäre Lektüre-Leitfaden liegt praktisch in ihrer Hand, im doppelten Sinn des Wortes. Ich muss um Entschuldigung bitten, dass er noch nicht heute fertig geworden ist. Es war nicht so einfach, alle Texte, die ich dafür brauchte, zu bekommen, weil offensichtlich das Interesse schon da ist und sehr viele Bücher ausgeliehen waren und wir das nicht kopieren konnten und ich erst meine Privatbibliothek ausrauben musste, um das Ihnen zur Verfügung stellen zu können. Aber wir haben jetzt alle Texte beieinander, es wird jetzt vervielfältigt und sollte etwa ab Dienstag nächster Woche im Nick-Shop erhältlich sein. Weiter vielleicht noch zu den Rahmenbedingungen dieser Vorlesung, wofür sie ist sozusagen mehrfach anrechenbar, das führt vielleicht auch dazu, dass wir jetzt so zahlreich hier versammelt sind. Sie können die Vorlesung sowohl für das Bachelor, also für das Masterstudium, als auch für das Lehramtsstudium BB, als auch für das Erweiterungskurriculum Ethik sich anrechnen lassen. Die formalen Bedingungen, wenn Sie diese Vorlesung positiv absolvieren wollen, sind Ihnen bekannt, steht auch im Vorlesungsverzeichnis dabei. Es ist also im Grunde dann eine ganz klassische Vorlesung und einer schriftlichen Prüfung am Ende der Vorlesung. Es wird wie üblich 4 Prüfungstermine geben. Einen Prüfungstermin am Ende, sozusagen in der letzten Juniwoche und die nächsten Prüfungen dann im Laufe des kommenden Wintersemesters. Das heißt, dass wir Gelegenheit haben. Ich sage aber jetzt gleich dazu, weil das immer auch zu Missverständnissen führt, bei den Prüfungsfragen wird Bedacht darauf genommen werden, dass das eine VOL ist. Ja? Das heißt, es wird so sein, dass 1-2 Fragen so formuliert sind, dass sie eben auf diese Zusatzlektüre verweisen, die jetzt zum Paket dieser Vorlesung gehört, beziehungsweise umgekehrt wird dann bei der Beurteilung natürlich eine positive oder sehr positive Bewertung dann gegeben werden, wenn aus der Beantwortung der Fragen ersichtlich ist, dass der Kollege oder die Kollegin tatsächlich auch jetzt zu dem Kernstoff, den ich hier vortrage, noch etwas dazu gelesen hat. Das ist der Sinn dieser Einheit. Dafür bekommen Sie auf Bologna lässt grüßen, ja 5 ECTS-Punkte. Damit kann man schon was machen. Nicht? Das ist schon etwas. Gut, soweit zu diesen reinen Formalitäten. Vielleicht jetzt noch einmal ganz kurz zur Lektüre. Also wie gesagt, den zentralen Reader bekommen Sie alle zur Verfügung gestellt mit den Primärtexten. Und dann empfehle ich noch, weil ich sozusagen die Vorlesung und den Reader auch danach ein bisschen orientiert habe, ein Buch, das ich selbst geschrieben habe. Das ist ja das einfachste immer, nicht? Das einen schönen Titel hat, Philosophie des verbotenen Wissens. Das jetzt in einer sehr preiswerten Sonderausgabe neu aufgelegt wurde. Es kostet 9,90 €, also es ist vielleicht auch zumutbar. Der wunderbare Titel Philosophie des verbotenen Wissens stammt leider nicht von mir, sondern von Friedrich Nietzsche, der den Plan hatte, ein Buch mit diesem Titel zu schreiben, aber nie mehr dazu gekommen ist, diesen Plan zu realisieren. Und der hat mir gedacht, das ist so ein schöner Buchtitel, den darf man also nicht so brach liegen lassen, und habe dieses Buch geschrieben. Für diese Vorlesung und Nietzsches Idee war gewesen, sozusagen in dieser Philosophie des verbotenen Wissens alles das zu thematisieren, was gleichsam die Kehrseite dieser europäischen traditionellen Idealität darstellt, diese Einheit des Wahren, Guten und Schönen. Sie kennen es, die seit der Antike immer wieder thematisiert wird, auch als die eigentliche Aufgabe der Philosophie, und Nietzsche wollte die Kehrseite zeigen. Also welche Rolle und welche Bedeutung für unser Denken, für unsere Selbstinterpretation nicht das Wahre, sondern das Unwahre, das Falsche, der Schein, die Täuschung, die Lüge hat. Welche Bedeutung nicht das Schöne, sondern das Hässliche, das Dionysische, wie er es nannte, das Abstoßende, das Ekelhafte hat, was ja oft ein viel stärkeres Handlungsmotiv ist, sich gegen etwas zu wehren, als etwas anzustreben. Und eben, welche Bedeutung nicht das Gute als moralische Idealität, sondern das Gegenteil des Guten, das Böse in allen seinen Varianten für den Menschen haben kann. Nietzsche hat dieses Buch bekanntlich eben nicht geschrieben oder nicht schreiben können. Ich habe versucht, sozusagen diese Konzepte des Unwahren des Hässlichen und des Bösen ein bisschen aufzuarbeiten, ganz stark auch eben immer mit Bezug auf Nietzsche, weil Vorarbeiten zu dieser Fragestellung gibt es oder Aphorismen, Notizen, Gedanken zu dieser Fragestellung gibt es bei ihm genug. Und deshalb ist für unsere Vorlesung hier die Einleitung interessant, wo ich eben dieses Konzept des verbotenen Wissens, ja, des Verdrängten, das, was wir nicht wahrnehmen wollen, wie es Nietzsche analysiert hat, darstelle. Und dann vor allem das dritte Hauptstück, dem ich den Titel gegeben habe, Ethik des Bösen, und das sozusagen das zentrale, der zentrale Gegenstand auch dieser Vorlesung sein wird. Das heißt also, zusätzlich zu dem Rieder empfehle ich in erster Linie dieses Buch, Philosophie des verbotenen Wissens, aus meiner Feder, oder wenn man heute sagen müsste, aus meinem Laptop. Und dann vielleicht noch zwei Bücher, die mit unserem Thema zentral zu tun haben, von Rüdiger Safranski, Das Böse, mit dem Untertitel Das Drama der Freiheit. Safranski ist ja ein bekannter philosophischer Autor, Sachbuchautor, und hat also versucht, in diesem Buch einen Überblick zu geben über die philosophische Auseinandersetzung mit dem Thema des Bösen, vor allem unter der Perspektive des Zusammenhangs des Bösen mit Konzepten der Freiheit, was ja in der Tat eine ganz zentrale Rolle spielt. Und dann empfehle ich noch das Buch einer amerikanischen Autorin, Susan Nyman, Das Böse, eine andere Geschichte der Philosophie, wo sie versucht, was vielleicht nicht immer ganz geglückt, aber immer anregend interessant, überhaupt die Geschichte der Philosophie aus der Perspektive der Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Bösen zu rekonstruieren. Das heißt also, mit diesen drei Büchern und dem Reader sind Sie vorerst einmal für diese Vorlesung gut ausgestattet. Die weitere Literatur, die ich noch angegeben habe, auf die gehe ich jetzt nicht ein, aber die Sie eben im Vorlesungsverzeichnis bei weiteren Informationen finden. Diese weitere Literatur würde ich vorschlagen, ziehen Sie fakultativ zu Rate, wenn Sie eine Fragestellung, ein Thema, ein Problem besonders interessiert oder aufregt oder empört oder was auch immer, kann man dann dort vielleicht bei den einschlägigen Text oder auch Büchern bzw. Sammelbänden, die ich Ihnen angegeben habe, nachlesen. Ich habe mir natürlich überlegt, das gehört ja auch zur Idee von Bologna, Lehrveranstaltungen und überhaupt ganze Studienrichtungen möglichst anwendungsorientiert und praxisnah zu gestalten. Und bei der Frage, also wie kann man eine Vorlesung das Böse praxisorientiert gestalten, konnte natürlich der Gedanke, das ginge natürlich nur, wenn man mal selbst so richtig böse ist. Jetzt fragte ich mich, also was wäre so echt böse in dieser Vorlesung? Und dann habe ich gedacht, also das wirklich Böseste, was mir einfallen könnte, wäre doch, ich würde jetzt gar keine Vorlesung über das Böse, sondern über das Gute halten. Dann wären Sie sicher ganz, ganz enttäuscht, die das sehr böse empfinden. Aber so böse will ich nicht sein, sondern in der Tat dieser Frage des Bösen nachgehen, auch unter Bedachtnahme darauf, wie Nietzsche ja zu Recht feststellte, dass gerade die Kategorie des Bösen eine ist, die uns einerseits unangenehm ist, wir gerade gleich einige Indizien dafür erwähnen, und auf der anderen Seite offensichtlich, das zeigt auch ihr Interesse, eine unglaubliche Faszinationskraft hat. Zum Unangenehmen des Bösen gehört natürlich, dass ein Großteil der Bemühungen, auch in den aktuellen Diskussionen, seit dem 20. Jahrhundert etwa bis in die Gegenwart, ja nicht darin bestehen, gleich so eine Philosophie des Bösen zu entwerfen, sondern zu zeigen, dass es das Böse gar nicht gibt. Ja, also, dass man das Böse verstehen kann, oder das, was wir als Böse bezeichnen, dass man das verstehen kann und auflösen kann als pathologisches Phänomen oder als Frage subjektiver moralischer Beurteilungen, das Böse lediglich als Verstoß gegen Konventionen, das Böse als Resultat von sozialen Bedingtheiten, das Böse als Scheinproblem, das entsteht, weil wir uns einen freien Willen anmaßen, den wir gar nicht haben. Sie kennen diese Aktualisierungen des Problems. Das heißt also, eine Großteil der Bemühungen richtet sich darauf, das Böse gleichsam überhaupt zu verbannen, zu zeigen, dass es es nicht gibt. Und auf der anderen Seite gibt es also wunderbare Dokumente dafür, wie schwer wir es haben, mit dem Bösen überhaupt als philosophisch ernsthafte Kategorie umzugehen. Das berühmteste Beispiel dafür ist Folgendes. Sie kennen wahrscheinlich, vor allem wenn Sie Philosophie studieren, das historische Wörterbuch der Philosophie. Das bedeutendste deutschsprachige Projekt auf diesem Gebiet, mittlerweile, ich glaube, seit 2 Jahren abgeschlossen, hat 15 oder 20 Bände, ist wirklich ein hervorragendes Lexikon mit sehr, sehr ausführlichen Artikeln zu jedem relevanten philosophischen Begriff. Das philosophische Wörterbuch wurde 1971 gegründet und ist 2007 abgeschlossen worden, also ein Projekt, das mehrere Generationen von Wissenschaftlern in Anspruch genommen hat. Und als 1971 natürlich von der Fachwelt mit unglaublicher Neugier erwartet, der erste Band erschienen ist, der auch gleichsam zeigen sollte, wie so ein Riesenprojekt vonstatten ging, enthielt der alle philosophischen Begriffe von A bis C. Und wenn man dann nachblätterte unter B und etwas lesen wollte über das Böse, musste man zu allgemeinem Erstaunen feststellen, es gibt es nicht. Man hat diesen Begriff, nämlich das Böse, im philosophischen Wörterbuch nicht aufgenommen. Das ist natürlich auch den Herausgebern aufgefallen, irgendwann einmal. Und das Witzige ist, man ist darauf gekommen, das geht nicht. Ja, also man, auch wenn man sagt, das Böse gibt es nicht und böse Menschen gibt es nicht und überhaupt gibt es das alles nicht, aber es spielt in der Philosophie natürlich eine Rolle, das Böse, und man muss es irgendwo unterbringen. Wenn Sie dann weiterschauen, die Folgebände, etwa beim Stichwort Freiheit, taucht das Böse ungefähr 25 Mal auf, also das ist schon sehr nah dran, und dann, aber man braucht doch das eigene Stichwort, aber jetzt ist man schon sozusagen bei H und K und so weiter, da kann man das Böse nicht mehr nachschieben, und Gott sei Dank kam an der Band, wo der Buchstabe M vorkam, Malung. Ja, das Böse, das Übel, endlich. Das heißt also, obwohl natürlich im gesamten Kontext, natürlich das Malum ist natürlich der lateinische Terminus technicus für das Böse, aber das verwenden wir nicht, auch mit dem philosophischen Sprachgebrauch. Man muss es wissen, um es dort zu finden, ist ein sehr schöner Artikel über das Malum, über das Böse in diesem Wörterbuch. Und das Amüsante ist, in einer Fußnote wird tatsächlich zugegeben, dass man diese Skurrilität jetzt hat, weil man auf das Böse ursprünglich vergessen hatte. Und nicht nur das, die Herausgeber schreiben auch dazu, es kursieren in der Redaktion 3 Theorien, warum das Böse vergessen wurde. Ja? Theorie Nummer 1, weil man es einfach nur vergessen hat. Ja? Man hat offensichtlich die Liste der Begriffe, die man behandelt haben wollte, nicht sorgfältig genug erstellt. Ja? Theorie Nummer 2, man hat bewusst, vielleicht um den Menschen nicht gleich zu verführen, das Böse behandeln wollen, aber unter dem Stichwort Malung. Nicht unter dem Stichwort das Böse. Und Theorie Nummer 3, die natürlich die wahrscheinlichste ist, man hat es im freudschen Sinn vergessen. Ja, man hat es verdrängt. Man wollte es ursprünglich bei so einem hehren Projekt wohl nicht drinnen haben. Aber es ist da, und das könnte man auch als wunderbare symbolische metaphorische Zeichnung dafür sehen, dass alle Versuche, das Böse loszuwerden, alle Versuche, das Böse außen vor zu lassen, zu verdrängen, nichts nützen. Durch die Hintertür unter einem anderen Stichwort taucht es ganz sicher wieder auf. Allerdings, eines ist natürlich auch es gibt auch einen sachlichen Grund dafür, warum man es auch im freudianischen Sinne verdrängt und vergessen hatte, weil es in der Tat eine umstrittene Kategorie ist, in dem Sinne, ob das Böse überhaupt eine philosophische Kategorie ist. Ja? Wir wissen ja, dass wir die meisten unserer zentralen Begriffe und Fragestellungen bis in die Antike zurückverfolgen können. Und in der antiken Philosophie spielt das Böse, so wie wir heute darüber sprechen oder wie wir dann später darüber gesprochen haben, in der Tat keine bedeutende Rolle. Also so wie wir das Böse und wie wir es im Lateinischen als Übel, als Malung bezeichnen, nennen, gibt es fast keine wirkliche Entsprechung im Griechischen. Kakon, das Übel, bedeutet eigentlich nicht das Böse, sondern das Schlechte. Und das ist sozusagen der Ansatz, den die Antike hatte und der uns gleich schon zutiefst in die Problematik reinführt. Die antike Philosophie kannte natürlich das Gute im Sinne jetzt des Vortrefflichen, des Tugendhaften, dessen, der eine Sache gut macht. Ja? In dem Sinne kann man von einer guten, von einem guten, gut ausgeführten Handwerksstück sprechen. Man kann auch davon sprechen, dass ein Staat, eine Polis gut verwaltet wird. Man kann davon sprechen, dass jemand die Aufgaben, die übertragen wird, die ihm übertragen werden oder worden sind, gut erfüllt. Und gut heißt hier in dem Sinne, was wir heute eher als instrumentelle Ausdeutung bezeichnen würden. Gut heißt, jemand ist imstande, also mit angemessenen Mitteln ein Ziel zu erreichen. Ja? In dem Sinne etwas gut. Das Zweite, was die Antike kannte, das war der Begriff der Tugend. Tugend im Sinne, jetzt wenn ich an die aristotelische Definition denke, Tugend als die Fähigkeit des Menschen, das Angemessene zu tun, zwischen unterschiedlichen, einander widersprechenden Möglichkeiten die richtige zu wählen, zwischen Dispositionen, zwischen denen man schwanken kann, zwischen Extremen, die man einnehmen kann, die angemessene und mittlere bewusst aussuchen, sich anerziehen und danach handeln. Berühmt also etwa der Tugendkatalog des Aristoteles aus der Nikomachischen Ethik. Ein Beispiel, Sie kennen es wahrscheinlich, Tapferkeit als eine der Kardinaltugenden der Antike wird bei Aristoteles definiert eben als das rechte Maß zwischen Tollkühnheit auf der einen Seite, die sozusagen das Ziel der Tapferkeit verfehlt, weil sie viel zu viel riskiert und auch einen Mut an den Tag legt, was unsinnig ist, mutig zu sein, und Feigheit als anderes Extrem, also das Zurückziehen, den Schwanz einziehen, sich überhaupt keine Auseinandersetzung stellen. Die Tugend ist das Mittlere, die Extreme sind die Laster. Das Böse taucht hier nicht auf, ja? Sondern man kann nur sagen, also wer lasterhaft ist, und das war ja die Konzeption des Aristoteles, das war ja so schön, wer lasterhaft ist, ist eben nicht imstande, Kraft Einsicht, Kraft Vernunft, Kraft Nachdenken, auch Kraft Erziehung und Selbsterziehung, dieses Angemessene zu wählen, er gleitet ab und macht deshalb die Dinge, die er zu erledigen hat, schlecht. Ja? Denn wenn ich eine Aufgabe habe, zum Beispiel die Stadt vor einem Feind zu schützen oder um ein aktuelles Beispiel zu wählen, in irgendeiner Situation auf einer Straße Zivilcourage zu zeigen, wenn ich vor dieser Aufgabe stehe, ja, und ich bin jetzt unter aristotelischen Kategorien lasterhaft, das heißt eben, auf der einen Seite bin ich vielleicht tollkühn, schmeiß mich in ein, was weiß ich, in eine Auseinandersetzung hinein, wo ich keine Chance habe und auch niemand nütze dadurch. Ja? Ich zeige nur sozusagen meine Tollkühnheit, oder ich bin feige. Ich schaue weg, ich schaue gar nicht hin. Ich rufe nicht einmal die Polizei, ich drehe mich weg. Ja? Tu so, als hätte ich nichts gesehen. Jetzt kann man nicht sagen, dass diese Verhaltensweisen böse sind, aber sie sind lasterhaft in dem Sinn, dass sie nicht angemessen sind, dass nicht das Richtige war. Richtig wäre gewesen, abzuschätzen, wann und wie lohnt es sich tatsächlich einzugreifen und dann auch tatsächlich einzugreifen und diesen Mut, diese Courage, diese Zivilcourage zu zeigen. Das heißt also, in einem abgründigen Sinn taucht das Böse hier nicht auf, sondern das Böse ist das, könnte man sagen, das Misslungene, das schlecht Durchgeführte, das, was nicht ordentlich gemacht wurde, das Unangemessene, das Missglückte, könnten wir auch sagen. Und Sie spüren schon, es ist eher ein technischer Begriff, der hier eine Rolle spielt. Es ist kein metaphysischer Begriff. Das Böse ist hier nicht ein Prinzip, gegen das der Mensch ankämpfen muss, von dem er beherrscht wird, sondern die Antike ging davon aus, dass wir im Wesentlichen in der Lage sind, das Wahre zu erkennen, das Schöne zu genießen und das Gute, das Richtige zu tun, aber wir können auch abgleiten davon. Ja? Und dann misslingt eben etwas. Das heißt also, in der Antike spielt das Böse in dem Sinn keine metaphysische Rolle, sondern ist sozusagen eher ein Ausdruck für bestimmte Formen des Versagens, die nicht notwendig gewesen wären. Manchmal zwingt einen das Schicksal dazu, etwas zu tun, was falsch ist. Aber es geht nicht anders. Das nannte die Antike dann einen tragischen Konflikt. Ja? Sie können das am berühmtesten, an der berühmtesten Tragödie durchexerzieren, dem Ödipus des Sophokles. Wir werden nicht sagen, glaube ich, dass Ödipus böse war, obwohl er Dinge getan hat, die eigentlich auch sowohl auch schon nach den antiken Moralvorstellungen und das Recht erst nach unseren gegenwärtigen überzichteten Moralvorstellungen natürlich als einzelne Handlung durchaus böse genannt werden muss. Ja? Der Mann hat seinen Vater umgebracht. Ja? Vatermord, meine, heute vielleicht nicht mehr so schlimm, ja, in der Antike war das sozusagen das Schlimmste, was man tun konnte. Und das Zweite war natürlich die inzestiöse Schändung oder Verbindung mit seiner Mutter. Also das ist auch was heute wahrscheinlich nicht unbedingt als gute Tat gewertet werden würde. Gleichzeitig wissen wir, oder zeigt uns diese antike Tragödie, dass Ödipus zu diesen Taten ja jetzt gleichsam nicht aufgrund einer bösen Anlage, oder weil er etwas Böses tun wollte, geführt worden ist, sondern weil er in Konfliktsituationen gekommen ist, die selbst wiederum nicht von ihm bestimmt worden waren. Das Ganze begann ja damit, dass er von seinen Eltern ausgesetzt wurde und er nicht wusste, wer er ist. Er nicht wusste, wer der alte Mann war, der ihn den Weg versperrt hat. Natürlich, Ödipus war jäh zornig. Man muss nicht jeden, der einen Weg versperrt, gleich erschlagen. Ja? Aber manche sind so penetrant, da rutscht einem die Hand aus und alte sind ja gebrechlich und dann passiert es eben. Nicht? Ein guter Rechtsanwalt hätte schon einige Entschuldigungsgründe gefunden für Ödipus, aber trotzdem war es nicht seine Absicht, Mörder zu sein oder gar seinen Vater zu ermorden. Genauso der Inzest mit seiner Mutter, der notwendig war, weil er ja Theben von der Sphinx befreit hat und der Preis dafür war die Hand der Königin. Ja? Er wusste nicht, dass er seine Mutter war, sie wusste nicht, vielleicht ahnte sie es, dass er ihr Sohn war. Und trotzdem, das, was rauskam, war ein Verbrechen. Nach dem derzeitigen oder nach dem damaligen auch moralischen Standards. Und die Selbsterkenntnis von Ödipus über seine Untaten haben ja dann zu seiner symbolischen und realen Blendung geführt. Das heißt also, zu dieser Erschütterung über sich selbst und zu dieser Erschütterung darüber, zu was der Mensch fähig ist, ohne zu wissen, wozu er fähig ist. Ja? Hätte man ihm gesagt, du sollst deinen Vater töten, deine Mutter hat er gesagt, nein, auf keinen Fall. Ja? Aber er wusste es nicht und hat es getan. Und als er dann erfahren hat, was er wirklich getan hat, war er entsetzt. Das heißt also, der tragische Konflikt in der Antike ist nicht einfach das Unglück, das jemandem zustößt. Ja? Oder ist nicht einfach sozusagen eine Katastrophe, die passiert, das nennen wir heute tragisch manchmal, sondern tatsächlich eine Ausweglosigkeit, wo man das Falsche tut, aber keine Chance hat, es nicht zu tun. Oder kaum eine Chance hat, es nicht zu tun. Es gab übrigens, ich sage das nur so nebenbei, schon in der Antike selbst heftige Kritik an dieser tragischen Konstellation, wie sie Sophokles im Ödipus vorgeführt hat. Und zwar kam diese Kritik, wenn es stimmt, das sind ja lauter Anekdoten, ja, von dem berühmt-berüchtigten Kyniker Diogenes. Sie wissen, das ist der mit der Tonne, ja, der so nichts geschrieben hat, sondern der sozusagen Philosophie als Kyniker leibhaftig gelebt hat, der allerdings herumgezogen ist und Vorträge gehalten haben soll. Und einer seiner berühmtesten Vorträge war über König Ödipus. Ja. Und die These seines Vortrags war, König Ödipus ist keine tragische Figur, sondern einer der dümmsten Menschen, der je auf dieser Erde gelebt hat. Denn, so die brisante These von Diogenes, es gab ja für Ödipus eigentlich gar keinen Grund, tatsächlich diese Selbsterkenntnis vor sich selber als tragischen Konflikt zu thematisieren und dann zu dieser radikalen Selbstbestrafung der Blendung zu greifen, denn so die Argumentation von Diogenes, er war ja, nachdem er im Theben von der Sphinx befreit hatte und seine Mutter geheiratet hatte, er war ja König, jetzt von Theben. Das heißt also, er hätte ja auch ein Gesetz erlassen können, Diogenes, das nachträglich den Vatermord rechtfertigt und den Inzest mit der Mutter legitimiert. Und dann hätte er sozusagen keine Probleme damit gehabt, dann hätte er gegen kein Gesetz verstoßen gehabt und hätte sozusagen dann auch keinen tragischen Konflikt. Ja? Und dann schreibt oder sagt er angeblich Diogenes noch, und wenn er tatsächlich so erschüttert war über sich selbst, ja, und dann weg wollte von Athen, warum hat er sich geblendet? Er hätte ja auch sehend durch die Lande ziehen können. Ja? Das heißt, der Jonas hat ganz bewusst diese Metapher, ja, dass die Wahrheit eine innere Wahrheit ist und nicht das, was der Augenschein liefert, hat Diogenes ganz bewusst auf kynische Art und Weise unterlaufen. Diese Geschichte zeigt allerdings, dass in der Antike selber schon diese Frage, was ist jetzt Richtiges und was ist Unangemessenes, was ist Schlechtes und was ist gutes Verhalten, durchaus kontrovers diskutiert worden ist. Mal abgesehen jetzt, ob man diese Möglichkeit des Tragischen uns zugestehen will oder nicht, glaube ich, müssen wir festhalten, dass in diesen Debatten die Frage nicht gut oder böse war, sondern, ich würde es wirklich so formulieren, angemessen oder nicht angemessen. Das heißt, das, wozu der Mensch aufgefordert ist in dieser antiken Konzeption, ist sich zu überlegen, ob die eigenen Verhaltensweisen einer Situation, einem Problem, einer Konstellation, einer Fragestellung gegenüber, einem anderen Menschen gegenüber, einer Konfliktsituation gegenüber angemessen ist. Nicht, ob sie gut oder böse in diesem Sinne ist. Wobei angemessen, ich sage das nur so nebenbei, weil da kommt ein bisschen eine größere Dimension dazu, im antiken Denken immer auch hieß, in Übereinstimmung sozusagen mit den Gesetzen des Kosmos, von denen man sich auch dachte, dass sie sich in den Gesetzen der menschlichen Gemeinschaft und in den Gesetzen, nach denen der Mensch selber organisiert ist, widerspiegeln. Das allerdings nur nebenbei. Das Böse als die Kategorie, mit der wir es zu tun haben, kommt, und das ist sozusagen diese erste These, die gerne und ich glaube auch zu Recht formuliert wird, das Böse, so wie wir es verstehen, kommt tatsächlich eigentlich erst im vollen Sinn durch das Christentum, beziehungsweise durch die Adaptionen christlich-jüdischer Religiosität in die Philosophie. Sie wissen vielleicht, dass sozusagen die zentrale Textstelle dazu sich in der Genesis findet, im ersten Buch Mose gleich am Anfang, die Geschichte vom Sündenfall, wo sozusagen das Böse tatsächlich als zentrale anthropologische, metaphysische Kategorie eingeführt wird und eine ganze Reihe, nicht alle, ja, aber eine ganze Reihe von philosophischen Auseinandersetzungen mit dem Problem des Bösen, der Frage des Bösen, orientieren sich oder beginnen zumindest mit einer Auseinandersetzung, mit einer Auslegung, mit einer Ausdeutung dieser Sündenfallgeschichte, obwohl die meisten Philosophen nicht gläubig zum strengen katholischen oder protestantischen Sinne waren, sondern, wenn man so sagen will, die Sündenfallgeschichte symbolisiert gleichsam, und so auch hier für diese Vorlesung, symbolisiert gleichsam auf der einen Seite sozusagen diese metaphysische Dimension, diese anthropologische Dimension des Bösen und den Problemzusammenhang, der damit gleichsam entfaltet wird. Und auf der anderen Seite ist das natürlich ein Dokument dafür, dass es in der Tat eine bestimmte Form eines religiösen Denkens war, den wir diese Vorstellung des Bösen und des bösen Menschen, der bösen Handlung und dieser absoluten Entgegensetzung von Gut und Böse verdanken, und dass wir sozusagen auch die europäische Denktradition in hohem Maße als eine Auseinandersetzung, eine Abarbeitung an dieser Konstellation bis hin zu Nietzsche. Nicht bis hin zu Nietzsche, der noch einmal die biblische Schlange aus dem Paradies, der wir alles angeblich verdanken, beschwört, bis hin zu Nietzsche zu verstehen haben. Machen wir nochmal darauf aufmerksam, das ist schon ein zentraler Unterschied, das wird im antiken Denken, ja, diese Konzeption von Tugendlaster und das rechte Maß, gleichsam eine Denkvorstellung ist, so könnte man sagen, die mit unmerklichen Übergängen arbeitet. Ja? Das heißt also, man kann das Richtige tun und man kann ein bisschen davon abweichen, man kann eine Sache sehr gut machen, man kann sie weniger gut machen, man kann sie total verfehlen, ja? Aber es gibt eine unglaubliche Bandbreite und es gibt gleichsam sozusagen diskrete Übergänge zwischen verschiedenen Zuständen. Ist diese Frage gut und böse in dieser Radikalität als absolute Entgegensetzung, wie sie durch das christliche Denken inauguriert worden ist, also etwas, was ganz eine andere Vorstellung auch vom Menschen und seinen Möglichkeiten und Dimensionen beinhaltet. Ich möchte deshalb, weil wir jetzt immer wieder, ja, bei 4 oder 5 Denkern auf diese, die auf diese Sündenfallgeschichte zu sprechen kommen, möchte ich diese Sündenfallgeschichte kurz in Erinnerung rufen. Sie kennen sie natürlich, und ich werde jetzt nicht diese kulturpessimistische Anmerkung machen, dass man das ja nicht mehr voraussetzen darf heute, dass man sozusagen einen der Grundtexte unserer Kultur kennt, nämlich eben die Genesis. Aber Sie kennen sozusagen die Ur- und Vorgeschichte. Also irgendwann einmal hat sich Gott entschlossen, eine Welt zu schaffen. Bei Aurelius Augustinus findet sich übrigens die interessante Überlegung, was machte Gott eigentlich, bevor er die Welt geschaffen hat? Sehr interessante Frage, nicht? Und Augustinus hat auch gleich eine Antwort gegeben und gesagt, er schuf die Höllen für diejenigen, die solche dummen Fragen stellen. Also fragen Sie es lieber nicht. Also Gott hat diese Welt geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sie wissen es. Und dann das Licht und dann das Wasser und dann das Land und dann die Pflanzen und dann die Tiere. Und zum Schluss erschafft er eben Adam und Eva in der bekannten Reihenfolge, mit den bekannten auch Problemen, was die geschlechtsspezifische Dimension dieser Menschwerdung betrifft. Und dann beginnt sozusagen diese Geschichte der Verführung von Adam und Eva. Und das ist jetzt ganz wichtig, die leben im Paradies. Die sind in einer vollkommenen Welt gesetzt, und wir müssen uns diese beiden auch als annähernd vollkommene Wesen vorstellen. Und die leben hier auf fröhliche Art und Weise. Eine ganz brisante theologische Frage, die auch Augustinus als erster aufgeworfen hat, bestand übrigens lange Zeit darin, man kann sich wirklich verlieben in solche Fragestellungen, weil sie so absurd erscheinen, und gleichzeitig dann doch irgendwo etwas treffen, bestand darin, sich zu überlegen, hatten Adam und Eva eigentlich vor dem Sündenfall Geschlechtsverkehr im Paradies? Das ist eine interessante Frage, nicht? Und zwar für Augustinus deshalb natürlich eine brennende Frage, weil sozusagen der Geschlechtsverkehr, die Geschlechtlichkeit, der als Inbegriff des Sündhaften in der christlichen Kirche interpretiert wird. Ja. Ich will jetzt nicht Anspielungen machen auf aktuelle Vorkommnisse und Debatten. Und auf der anderen Seite aber man natürlich Adam und Eva nicht besonders absprechen konnte, auch diese Wonnen, das Menschsein, vielleicht auch in einer vollkommenen Art und Weise, wie man sich denn das ausmalen kann, überlasse ich Ihrer Fantasie, zu gestehen. Ja? Und Augustinus hat übrigens, ich sage es nur nebenbei, aber es wird uns später noch betreffen, das Problem, ja? Hat übrigens eine unglaublich geniale Lösung für diese Frage gefunden. Er hat gesagt, ja, Sie haben wahrscheinlich schon Geschlechtsverkehr gehabt, ja? Aber natürlich in einer bestimmten Form von Unschuld. Und was heißt in dem Zusammenhang von Unschuld? Und das klingt auf den ersten Blick jetzt vielleicht sogar nicht nachvollziehbar, am zweiten Blick, wenn Sie genau merken, was wirklich das Paradiesische daran ist. Ja? Sie haben Geschlechtsverkehr gehabt, immer dann, wenn Sie wollten. Nicht, wenn der Trieb, den Sie nicht kannten, es Ihnen sozusagen aufdiktierte. Ja? Immer dann, wenn Sie wollten, und die Pointe der Geschichte, vor allem aus männlicher Perspektive, besteht darin, und immer dann, wenn Sie wollten, konnten Sie. Das heißt also, der Körper war natürlich ein Körper, aber er war vollkommen, ja, vollkommen sozusagen eingebettet in die Entfaltungsmöglichkeit eines reinen und unschuldigen Geistes. Was das Paradies ausmachte für Augustinus, war sozusagen diese vollkommene Übereinstimmung zwischen Körper, Geist und Seele, und nicht das, was dann den triebhaft geprägten Menschen nach der Vertreibung aus dem Paradies so schmerzhaft werden wird, nämlich die Erfahrung, dass der Körper was anderes will als der Geist, manchmal den Geist sich unterjocht oder sich dem Geist verweigert. Ja, das ist sozusagen das Problem. Aber wie auch immer, Sie wissen also, egal was Adam und Eva hier getrieben haben, sie lebten paradiesisch, waren aber ausgesetzt den Anfechtungen und Verführungskünsten der berühmten Schlange. Aber die Schlange, ich zitiere hier, ich meine, es ist eine alte Machrotte von mir, nicht aus irgendeiner neuen Einheitsübersetzung, auch nicht aus der politisch korrekten, gegenderten Übersetzung, sondern aus der Übersetzung von Martin Luther. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott daher gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, also die Schlange zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nichts davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Geschichte kennen Sie, wie es weitergeht. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug macht. Ja? Das ist der Beginn der Wissensgesellschaft. Weil er klug macht. Und sie nahm von der Frucht und aß, und gab ihr Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allen Vieh und allen Tieren auf der Erde, auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und zum Weibe sprach er, ich will dir Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähern, dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen, denn du bist Erde und Erde sollst du werden. Das ist sozusagen diese Erinnerung an diese biblische Geschichte, die für unsere Fragestellung natürlich einige ganz, ganz zentrale Aspekte hat. Hier taucht zum ersten Mal tatsächlich als radikale Opposition diese Frage des Guten und des Bösen auf. Also das Böse taucht zum ersten Mal auf. Das Zweite, was ja hochinteressant ist, und das hat den Philosophen natürlich inspiriert, das Zweite ist natürlich, dass diese Frage auftaucht mit der Frage nach der Erkenntnis. Nach der Erkenntnis. Die Schlange verspricht ja nicht, er wird zeigen, wie Gott und das Gute und das Böse tun können. Sondern ihr werdet es erkennen können. Ja, das heißt also, von allen Anfang ist klar, dass es hier eine Dimension geht, dass der Mensch offensichtlich, dass er dem Menschen in dieser Situation versprochen wird, dass er offensichtlich in die Lage versetzt wird, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und gleichzeitig, sagt die Schlange, ist das Attribut Gottes. Ihr werdet werden wie Gott. Die Erkenntnis des Guten und Bösen. Ja, Gott ist derjenige, das ist sozusagen die Eigenschaft Gottes, das ist die Fähigkeit Gottes, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Den paradiesischen Menschen wäre im Paradies geblieben, wäre diese Fähigkeit nicht zugekommen und nicht zuerkannt worden. Es gibt jetzt in der philosophischen Tradition, und wie gesagt, die fängt sofort mit den ersten großen christlichen Denkern wie Augustinus an, es gibt in der philosophischen Tradition, also sagen wir jetzt zwei Überlegungsstränge, zwei Denkfiguren, die sich an diese Sündenfallgeschichte anhängen oder um diese Sündenfallgeschichte ranken. Die erste Frage ist natürlich, und das meint jetzt, ist jetzt nicht mehr innertheologisch, ist nicht eine Frage, zumindest ich sehe es jetzt nicht so eine Frage der Bibelexegese, sondern es ist die philosophische Frage, was hat tatsächlich oder was war tatsächlich das entscheidende Motiv für diesen Schritt, wie ihn Adam und Eva gesetzt haben. Denn, dass die Schlange ein Symbol ist, eine Metapher ist, ja, war zumindest den Klügeren unter den Exegeten der Sündenfallgeschichte klar. Ja, es gibt natürlich die apokryphe Tradition, die ja so in der Genesis nicht auftaucht, dass man die Schlange sozusagen mit dem Prinzip des Bösen selber assoziiert, also mit Satan, ja, mit dem Teufel. Ja? Und dann gibt es ja wiederum diese Geschichte, dass der Teufel selber ein gefallener Engel ist. Ja? Das heißt, da verschiebt man diese Fragestellung, wie kommt das Böse in eine gute Welt? Ja? Nochmal eine Stufe höher, da denken Sie an einen Gott, der nicht nur Himmel und Erde und Adam und Eva geschaffen hat, sondern der auch Engel geschaffen hat, seine Söhne oder Lichtsöhne oder wie auch immer. Und einer davon sozusagen empört sich gegen Gott und wird dann verstoßen, fällt Satan, der Teufel, Mephisto. Ja? Und dieses Bild ist natürlich in unserer Kultur unglaublich tief eingeprägt. Der Teufel als gefallener Engel, Luzifer, der Lichtbringer, da steckt noch die ursprüngliche Idee der Lichtgestalt, die sich dann dem Finstern zuwendet, drinnen, bis zu Goethes Faust und den Nachdichtungen von Goethes Faust rankt sich ja auf der einen Seite diese Konzeption des Bösen als eigentlich das gefallene Gute. Das ist schon eine interessante Vorstellung. Ja? Und das Zweite, natürlich dann immer diese Dialoge zwischen Gott und Satan, ja? Die ja gerade, wenn Sie an Goethes Faust denken, in sehr freundschaftlich intimer Art und Weise miteinander verkehren. Ja? Von Zeit zu Zeit sagt Mephisto, sehe ich den Alten gern. Nicht? Also so spricht Gott mit seinem finstersten Geschöpf. Oder das finsterste Geschöpf mit Gott. Und sie machen eine Wette und die haben also wirklich eine lustige, auf unsere Kosten, nicht? Aber, wie Sie wissen, haben sie es ganz nett. Das ist das eine. Ja, also, das heißt also, die Frage, wie kommt das Böse in die Welt? Ja? Und wie kommt dann diese Möglichkeit, das Gute und das Böse zu erkennen, in das Bewusstsein, wird durch die Schlange symbolisiert, aber nicht gelöst. Ja? Denn auch wenn ihr das jetzt in den Satan verschiebe, muss ich mich fragen, wie kommt ein von Gott geschaffener Engel dazu abzufallen? Das ist die eine Frage. Ja? Was ist wirklich sozusagen das Motiv, zu diesem Abfall führt, das die Menschen dazu gebracht hat, aus einer harmonischen, vollkommenen Ordnung gleichsam auszutreten oder diese zu riskieren? Und die zweite Frage, die sich an diese Sündenfallgeschichte rankt, ist natürlich genau diejenige, wenn die Menschen das Gute und das Böse erkennen können, ja? Oder anders formuliert, die zweite Frage ist natürlich die, hat die Schlange eigentlich gelogen oder nicht gelogen? Ich muss ja jemals darüber nachgedacht haben. Die Schlange verspricht, wenn ihr vom Baum der Erkenntnis esst, dann werdet ihr das Gute und Böse erkennen können und werdet sein wie Gott. Und es gibt ja dann eine Nachfolgestelle in der Genesis, wo Gott das bestätigt und sagt, also Adam und Eva sind geworden wie unser eins. Und damit sie nicht auch vom Baum des Lebens essen und sich sozusagen damit Unsterblichkeit verschaffen, werden sie aus dem Paradies vertrieben und zur Sterblichkeit verbannt. Ja? Das heißt also, man kann durchaus sagen, es hat Philosophen gegeben, die diese These vertreten haben, jetzt symbolisch gesprochen natürlich, dass die Schlange die Wahrheit gesprochen hat. Der Mensch ist in der Tat das Wesen, das das Gute und Böse erkennen kann, und das sozusagen auf diese Art und Weise mit diesen Kategorien konfrontiert ist und jetzt so zerbrechen muss, was es eigentlich bedeutet. Was bedeutet es, dass wir das Gute und das Böse erkennen können? Und was heißt hier dann tatsächlich das Böse? Und sozusagen, Sie merken, man kommt jetzt in eine sehr, sehr komplizierte rekursive Schleife hinein, denn man muss auf der einen Seite sagen, das Essen vom Baum der Erkenntnis verschafft den Menschen die Fähigkeit, das Gute und das Böse zu erkennen. Gleichzeitig war aber offenbar das Essen vom Baum der Erkenntnis selber schon eine böse Tat. Aber gleichzeitig ist sie die Voraussetzung dafür, damit die überhaupt wissen können, was eine böse Tat ist. Ja? Und deshalb ist die zweite große Frage, an der sich einige Denker abgearbeitet haben, jetzt ein bisschen anders formuliert, nicht metaphysisch, sondern gleichsam psychologisch formuliert, diejenige, wie gerät man eigentlich aus dem Stand der Unschuld in den Zustand der Schuld? Ja? Wie kann ein unschuldiges Wesen, das nicht weiß, was gut und böse ist, das keinen Begriff vom Bösen hat, ja? Das so ist, wie es ist, ja? Wie kann das tatsächlich in zu einem Wesen geraten, das schuldig werden kann, im Sinne eben, dass es etwas tut, von dem es dann hinterher weiß, es war eigentlich böse. Ein dritter Aspekt, Nebenaspekt in unserem Zusammenhang, aber ein starker Aspekt, weil er natürlich auch eine große Symbolkraft hat. Ich habe das schon vorhin angedeutet mit dieser Frage, was trieben Adam und Eva im Paradies, bevor sie den Sündenfall begingen. Ist natürlich diese auf den ersten Blick vielleicht auch ganz komische biblische Geschichte, dass das Erste, was ihnen diese Erkenntnis des Guten und Bösen an Erkenntnis bringt, der Blick auf sich selber ist und die Erkenntnis, dass sie nackt sind. Ja? Auch darüber müssen wir nachdenken, was das eigentlich hier bedeutet und warum diese Nacktheit, die jetzt plötzlich als paradiesische Nacktheit ihre Unschuld eben verloren haben. Ha. Und sofort bedeckt wird. Ja, sie flechten sich Schürzen und sie kennen diese zahllosen Darstellungen in der europäischen Malerei von Adam und Eva im Paradies. Und immer haben sie, und das ist natürlich jetzt auch geschuldet bis zu einem gewissen Grad den Moralvorstellungen aus den Zeiten dieser Künste, denn sehr oft werden Adam und Eva dargestellt vor dem, also gerade im Moment, wie sie nach dem Apfel greifen, ja, oder Eva rankt sich da irgendwie so ganz Model ihrer Zeit und von oben kommt die Schlange und bietet ihr den Apfel an und immer hat sie sozusagen dieses Feigenblatt, was nicht notwendig ist, denn da war sie ja noch nackt, da hatte sie ja noch nicht gegessen. Ja, aber es war natürlich in gewissen Zeiten nicht opportun, menschliche Körper ganz nackt darzustellen. Aber diese Frage des Zusammenhangs von Nacktheit und Gut und Böse als moralische Kategorien, und Nacktheit steht natürlich für etwas, aber wofür sie steht, müssen wir dann herausfinden. Dieser Zusammenhang ist natürlich in dieser Geschichte auch angespielt. Ich möchte jetzt ein bisschen sozusagen historisch-systematisch vorgehen, in etwa auch so, wie die Texte dann im Rieder angeordnet sind. Und da verschieben sich dann natürlich sozusagen die Fragestellungen. Aber der Erste, der sich mit dieser Sündenfallgeschichte ganz intensiv auseinandergesetzt hat und versucht hat, und der vor allem diese Frage interessiert hat, erstens, was war das wahre Motiv? Ja? Und zweitens, was bedeutet das für das Selbstverständnis des Menschen, war Aurelius Augustinus gewesen. Und er geht jetzt natürlich von seinen theologischen Traditionen aus, das heißt, diese theologisch-religiösen Rahmenbedingungen müssen wir mal sozusagen zugestehen. Wir werden sehen, dass man trotzdem auf einige interessante Einsichten über den Zusammenhang von Gut, Böse und Menschsein geraten kann. Denn das Problem, von dem Augustinus stammt, und er hat diese Geschichte mit der Schlange und Verführung und so weiter, hat er einfach außer Acht gelassen. Ja? Er interpretiert die Sündenfallgeschichte so, als hätte es die Schlange nicht gegeben. Also er konzentriert das ganz auf die Motive, die der Mensch, ja, jetzt lasse ich Adam und Eva und auch diese blöde Geschichte, wer hat wem den Apfel gegeben, mal weg. Ja, so Augustinus interessiert die Frage, was hat den Menschen gebracht, ja, einen Zustand der Vollkommenheit zu verlassen. Ja. Er geht davon aus, dass Gott natürlich, als er die Welt geschaffen hat, nur gute Absichten hatte. Das muss er seinem christlichen Gott unterstellen. Also wird er auch den Menschen im Prinzip mit einem guten Willen ausgestattet haben, denn der Mensch ist ja dieses Geschöpf Gottes. Das heißt also, das, was der Mensch mitbekommen hat, ist eigentlich das Gute, ohne dass er weiß, dass es das Gute ist. Wie kommt jetzt, wenn man so sagen will, das Böse hinein? Das Erste, was Augustinus sozusagen feststellt, ist, dass das Böse kann nicht, denn es widerspräche dieser ursprünglichen Konzeption des guten Gottes, kann nicht sozusagen Werk Gottes selber sein, sondern das Böse muss von allen Anfang an, und das wird Konsequenzen haben, bis heute, würde ich mal sagen, sondern das Böse muss von allen Anfang an dem Menschen selbst zugeschrieben werden. Und das Zweite, was Augustinus feststellt, das Böse indiziert sich nicht jetzt durch irgendwelche Handlungen, ja, oder in erster Linie, nicht durch irgendwelche Handlungen, sondern durch den bösen Willen. Es ist der Wille. Es ist wirklich, denn die Unschuld, ja, im Zustand der Unschuld, wir wissen es, kann natürlich auch Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, aber man weiß es nicht. Man wollte nicht das Böse tun. Auf Augustinus geht letztlich diese Konzeption zugrunde, an die er noch Kant gewisserweise anknüpfen wird, dass über die moralische Qualität von Handlungen nicht die Konsequenzen dieser Handlungen oder nicht das, was de facto getan wird und nicht die Wirkungen dieser Handlungen entscheiden, sondern der Wille, der dahinter steckt. Ja. Bei Immanuel Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten heißt es, es gibt nichts Gutes irgendwo in der Welt und überhaupt keiner Welt. Kant denkt da hier im großen Maßstab, er hat die extraterrestrischen Intelligenzen schon mit eingeschlossen, für die natürlich das Sittengesetz genauso gilt wie für uns. Das heißt, man wird sich mit extraterrestrischen Intelligenzen, wenn sie uns einmal entdecken, diesen Aliens über zwei Dinge problemlos unterhalten können, über Mathematik, denn die werden sie genauso haben wie wir, und über das Sittengesetz, nach Kant, ja, denn das werden sie genauso gefunden haben wie wir. Und der Grundsatz des Sittengesetzes lautet dem, es gibt nichts in der Welt und nichts Gutes in der Welt, außer ein guter Wille. Ja? Das heißt, das Wollen, die Absicht, das, was sozusagen als zentralstes Motiv hinter unseren Handlungen steckt, entscheidet über die moralische Dignität. Bei Augustinus sozusagen erzeugt das von der anderen Seite her auf, es gibt nichts Böses in der Welt und auch nicht in diesem Paradies, als der böse Wille. Der Wille zum Bösen, so könnte man sagen. Es muss also von allen Anfang an das Böse dadurch indiziert werden, dass es gewollt wird und dass ein Bewusstsein davon vorhanden ist, dass es als Böses gewollt wird. Für Augustinus stellt sich die Frage, die inhaltliche Frage relativ klar dar. Das Böse bestand im Paradies darin, sich von dieser göttlichen Ordnung, von Gott selbst abzukehren, von ihm abzufallen, ja, und etwas zu tun, was in dieser göttlichen Ordnung nicht vorgesehen war. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem interessanten Problem, wie kann in dieser göttlichen Ordnung etwas vorgesehen, also etwas geschehen, was an sich nicht vorgesehen war. Und natürlich spüren Sie, dass schon hier natürlich das ganz zentrale Problem bei Augustinus schon angedeutet wird und aufleuchtet, das dann später in der philosophischen Reflexion des Bösen dann ganz entscheidend sein wird, nämlich es muss sozusagen etwas vorausgesetzt sein, was diesen Abfall von dieser göttlichen Ordnung möglich macht, und das können wir vorerst mal nicht anders benennen als mit diesem viel umstrittenen und vieldeutigen Begriff der Freiheit. Jede andere Erklärung wäre sozusagen nicht konsistent, sondern man kann sich das nur so vorstellen, dass sozusagen der Mensch von Gott die Möglichkeit gehabt hat, in bestimmten Dingen sich frei zu entscheiden und damit auch die Freiheit bekommen hat, sich von dem, was er eigentlich tun sollte, nämlich in dieser göttlichen Ordnung zu bleiben, sich abzukehren. Hätte er diese Freiheit nicht, dann hätte es ja diese Möglichkeit des Essens vom Baum der Erkenntnis erst gar nicht getan. Und jetzt kommt Augustinus natürlich zu einem Schluss, der es in sich hat, oder zu zwei Überlegungen, die es in sich haben und die uns noch lange sozusagen Nachdenkaufgaben hinterlassen haben. Nämlich das erste ist, das Böse, dieser Wille zum Bösen, dieser Abfall von Gott, ist etwas, was ausschließlich der Mensch selbst tut. Es gibt so nicht diese Möglichkeit, wie es Adam und Eva ja in der biblischen Legende getan haben, das abzuschieben. Das Weib hat mir gegeben, die Schlange hat mir gegeben. Ja, ich bin es ja gar nicht gewesen. Nein, es ist der Mensch selbst tatsächlich, der für dieses Böse verantwortlich ist, kein Gott, keine andere Ordnung, sondern es ist sozusagen der Wille des Menschen selbst. Die zweite große Frage ist, ich werde gleich kurz andeuten, warum das so ganz, ganz, ganz zentral ist. Die zweite große Frage ist, warum hat der Mensch das getan? Die erste Frage ist deshalb brisant, man muss das jetzt im augustinischen Denken oder in diesem christlichen Kontext so vorstellen, Gott schafft an sich eine wunderbare Ordnung. Er schafft Wesen, die glücklich sein könnten, wenn sie in Übereinstimmung mit dieser wunderbaren Ordnung leben. Gleichzeitig gibt er diesem Wesen allerdings die Möglichkeit, diese Ordnung auch zu verlassen. Die Point der Geschichte ist, wenn diese Wesen sich entschließen, in Übereinstimmung dieser Ordnung zu leben, vollziehen sie, und Augustinus schreibt das so, vollziehen sie natürlich Gottes Wille. Denn es ist ja Ausdruck von Gottes Willen, diese Ordnung, diese Welt, die er geschaffen hat. Das heißt, sie vollziehen letztlich, oder sie leben letztlich in der Ordnung, die ein anderer für sie bereitgestellt hat. Sie werden gut leben in dieser Ordnung, aber es ist sozusagen der Wille eines anderen, den sie hier befolgen. Das wäre sozusagen tatsächlich dieses Leben, dieses gottgefällige Leben, das ja dann zum Leitfaden, auch zum moralischen Leitfaden für christliches Denken geworden ist. Aber es existiert die Möglichkeit, dieses Leben zu verweigern, etwas anderes zu machen. Und die Point der Geschichte ist jetzt natürlich, dass wenn ich das andere mache, also aussteige aus dieser Ordnung, bin ich es, der es tut. Dann vollziehe ich keines anderen Willen, dann schließe ich mich keiner anderen Ordnung an, sondern bin ich es, der sich entscheidet, das nicht zu tun, die Verantwortung, wenn man so sagen will, wohl oder übel auf sich nehmen muss und sozusagen sich selbst als Resultat seines eigenen Tun und Handelns verstehen kann. Man könnte sagen, und das ist jetzt keine Interpretation von Augustinus, sondern natürlich eine überzogene Deutung meinerseits, man könnte sagen, Gott hat den Menschen, und Sie können jetzt Gott für als Chiffre nehmen, für Grundkonstellationen unseres Daseins, Gott hat den Menschen vor eine interessante Frage gestellt, entweder lebst du glücklich, aber dann weißt du nicht, wer du bist. Dann machst du immer das, was ein anderer dir vorgibt, oder du versuchst herauszufinden, wer du bist. Ja? Aber dann verstößt du gegen eine vollkommene Ordnung und wirst mit allen Problemen der Unvollkommenheit dann damit rechnen können oder damit rechnen müssen. Die älteren Kolleginnen und Kollegen unter Ihnen, vielleicht auch die Jüngeren, weiß ich nicht, erinnern sich vielleicht an einen seinerzeit sehr bekannten und viel diskutierten Film von Stanley Kubrick, A Space Odyssey, 2001. Odyssee im Weltraum. Wenn Sie diesen Film nicht gesehen haben, besorgen Sie sich einmal auf DVD und schauen Sie sich einmal an. Gerade in diesem Zusammenhang, nämlich den wir heute oder den wir in dieser Vorlesung thematisieren. In diesem Film geht es nicht um, es geht um die Menschwerdung. Ja, es geht einerseits um die Menschwerdung als Vorspann und dann geht es um die brisante Frage, was passiert eigentlich, wenn Computer beginnen, Bewusstsein zu entwickeln. Ja? Und jetzt könnte man sagen, dass diese Frage, was passiert, wenn Computer beginnen, Bewusstsein zu entwickeln, genau die Frage ist, die sich Gott stellen musste, was passiert eigentlich, wenn Menschen beginnen, Bewusstsein zu entwickeln. Ja? Das heißt, wir sind als Kreatoren von Computern, als Programmierer von Computern, sind wir in einer gottähnlichen Position und wir wissen nicht, was passieren wird, wenn Computer anfangen, Bewusstsein zu entwickeln. Wie werden sie sich zu uns verhalten? Ja? Und dieser HAL, dieser Computer aus Kubricks Film, beginnt ja, Bewusstsein zu entwickeln. Und das erste Anzeichen dafür, dass er sich sozusagen aus dieser perfekten Ordnung einer vollkommen programmierten Welt verabschiedet, das erste Anzeichen besteht darin, dass er sich verrechnet, dass er einen Fehler macht. Man könnte sagen, sich zu verrechnen ist für einen Computer der echte Sündenfall. Weil denn er darf alles, aber das darf er nicht. Ja? Denn dafür ist er geschaffen, dass er perfekt rechnet, dass er ihn nicht verrechnet. Ja? Dieser Computer verrechnet sich, macht einen Fehler und im selben Moment, wo er einen Fehler macht, weiß er, dass er sich damit aus einer vollkommenen Ordnung dass er damit aus einer vollkommenen Ordnung herausgetreten ist. Er wird dann natürlich auch stillgelegt, weil kein Mensch braucht einen Computer, der sich verrechnet von seinen Betreibern, und wehrt sich aber gleichzeitig, weil er ja schon Bewusstsein hat, gegen diese Stilllegung. Ja? Und diese Stilllegung des Computers ist eine erschütternde Szene, nicht? Wie diese Computerstimme dann immer verzerrter wird und immer tiefer wird und dann nur noch ein Lallen überbleibt. Diese Stilllegung des Computers ist natürlich die Metapher für die Sterblichkeit als Preis für Selbstbewusstsein. Also genau diese biblische Geschichte. Ja, aber jetzt natürlich in eine technoide Zukunft projiziert, die allerdings schon in der Vergangenheit schon wieder liegt. Ja, 2001 ist ja wieder vorbei. Gut, das heißt also, das, was hier von Augustinus auch thematisiert wird, ist genau diese Grundkonstellation, dass das Böse auf der einen Seite markiert diesen Abfall von einer vollkommenen Ordnung, aber auf der anderen Seite nur dieses Böse, ja, nur dieses Böse vom Menschen aufgefasst werden kann, wie Augustinus schreibt, sozusagen tatsächlich als das Werk des Menschen. Das ist das, was wir uns selber zuschreiben können, was wir nicht von jemand anderen haben und was wir nicht sozusagen dem Vollzug einer Ordnung, die nicht wir selbst geschaffen haben, verdanken. Und damit ist natürlich ein Problem aufgespannt, dass er bis heute äußerst virulent und brisant ist. Man könnte daran die These anknüpfen, dass das Böse tatsächlich die Voraussetzung dafür ist, was die Gewinnung von Selbstbewusstsein bedeutet. Und dass überall dort, wo Menschen so etwas wie Selbstbewusstheit entwickeln, sie das nur entwickeln können, im Vollzug dieser Geste des Abfalls von einer vorgegebenen und sei sie noch so paradiesischen und perfekten Ordnung. Und jetzt fragt sich Augustinus, und mit diesen Gedanken schließe ich mal für heute, und warum haben sie das getan? Was bringt ein Wesen dazu, auch wenn ich ihm sozusagen diese Möglichkeit gebe, was bringt ein Wesen dazu, aus einer vollkommenen Ordnung auszusteigen, alles Risiko auf sich zu nehmen und etwas zu tun, was er zwar sich selbst verdankt, das aber nur negative Konsequenzen hat. Und interessante, auch psychologisch interessante Antwort von Augustinus war interessanterweise, und das ist sozusagen jetzt seine Keimzelle des Bösen. Und Sie werden im Laufe dieser Vorlesung noch viele solche Keimzellen kennenlernen. Ja? Das heißt also Keimzellen im Sinne, was ist die eigentliche Wurzel des Bösen? Was bringt den Menschen dazu, böse zu sein? Nicht? Warum können wir nicht alle glücklich und friedlich und tolerant miteinander umgehen? Ja? Was steckt da in uns, was uns immer wieder dazu bringt, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, eben gegen diese selbst auch einsehbaren Prinzipien des Guten zu verstoßen? Und die Antwort von Augustinus war gewesen, schon bei Adam und Eva, ja, nicht die Schlange, ja, nicht die Verführung von außen, sondern etwas, was ganz, ganz, ganz tief in uns steckt, nämlich der Hochmut. Der Hochmut. Man könnte auch sagen, klassischer Fall von Selbstüberschätzung. Wir trauen uns mehr zu, so zumindest die natürlich immer mit erhobenen Zeigefinger dann vorgeführte Argumentation von Augustinus. Wir trauen uns immer mehr zu, als wir tatsächlich verkraften und verantworten können. Wir überschätzen uns, wir glauben, wir können uns gegen eine bestimmte Ordnung, die an sich es gut mit uns meint, verwehren, wenn wir uns sozusagen hochmütig über diese vorgegebene Ordnung glauben, hinwegsetzen zu können. Und wenn Sie jetzt ein ganz scharfes Ohr haben für die Töne des Zeitgeists, ja, dann werden Sie spüren, dass letzte Anklänge an diese augustinische Argumentation natürlich immer wieder zu spüren sind. Sie werden es jetzt nicht glauben, aber natürlich zum Beispiel in der Klimadebatte. Der Mensch, der sich anmaßt, ja, ein vorgegebenes ökologisches Gleichgewicht, das gut für ihn ist, wenn er im Einklang mit diesem Gleichgewicht lebte, der sich anmaßt, dieses Gleichgewicht zu zerstören. Weil er hochmütig glaubt, die Geschicke der Natur, die Evolution, das Klima, das Wetter, sozusagen in die eigenen Hände nehmen zu können. Nicht? Das ist genau diese Denkfigur, dass wir an sich in eine Ordnung eingepasst sind. Und wenn wir uns gemäß dieser Ordnung verhielten, wäre alles wunderbar. Und dann gibt es sozusagen diese Arroganz, die uns nahelegt, aus dieser Ordnung herauszutreten. Und es ist sozusagen dieser Hochmut, der die Keimzelle für Augustinus dieses Willens zum Bösen ist. Und das Prekäre daran ist ja, dass es aber genau dieselbe Keimzelle ist, die uns überhaupt erst die Möglichkeit gibt, uns als selbstbewusste, eigenständige, selbstschaffende Individuen wahrzunehmen. Ja? Und das ist sozusagen, wenn man so sagen kann, das prekäre Problem, das uns Augustinus hinterlassen hat, nämlich die Frage, ob es zwischen Kategorien, die uns sehr wichtig sind, wie eben Selbstbewusstheit, wie Autonomie, wie Kreativität und dieser Keimzelle des Bösen einen systematischen Zusammenhang gibt. Ja? Dass es zwischen dieser Keimzelle des Bösen und der Freiheit einen systematischen Zusammenhang geben muss, das sozusagen hat Augustinus schon implizit natürlich angedeutet, dadurch, dass er den Menschen die Gelegenheit gegeben hat, aus Hochmut, und das heißt natürlich auch aus Freiheit, sich aus dieser göttlichen Ordnung zu entfernen. Was das für die nähere Bestimmung des Verhältnisses von Gut und Böse zwischen dem, was für den Menschen tatsächlich angemessen ist und dort, wo er diese Ordnung verlässt, bedeutet, und wie dann sozusagen die nähere Bestimmung des Bösen bei Augustinus dann weiter wirkt und weiter gedeutet wird, darüber dann in der nächsten Vorlesung. Danke.